Mein heutiger Gast hat über Weihnachten mehrere tausend Euro in Claude Code Credits verballert. Für sich selbst, einfach nur um herauszufinden, wie das Tool funktioniert. Und das ist seiner Meinung nach auch der Unterschied von einem AI-Anwendungsweltmeister zu einem Tool-Touristen. Ich spreche heute nämlich mit Christoph Magnussen. Er ist erfolgreicher Podcaster, unter anderem mit On the Way to New Work. Sein YouTube-Kanal hat über 120.000 Follower und er ist CEO von Blackboat, einer Unternehmensberatung hier aus Hamburg, die Unternehmen und Menschen dabei hilft, mit neuen Technologien zu arbeiten. Wir sprechen heute über seine Regel, never start a company that OpenAI will kill within a week. Wir besprechen, warum er Deep Research Analysen, die Claude Code erstellt, Unternehmen nicht mehr in Rechnung stellt. Und wir besprechen, wie Blackboat seit 10 Jahren eine Inbound-Maschine ist, ohne einen einzigen Outbound-Call und welches Tech-Stack dahinter steckt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des OMR TechCheck Podcasts, dem Podcast, wo wir mal unter die Haube der spannendsten Unternehmen der Digitalbranche blicken dürfen und uns die Frage stellen, hey, wie haben Sie eigentlich Ihr eigenes Unternehmen aufgebaut technologisch? Und heute habe ich einen Gast da, der das mit einer Leidenschaft macht, wie wahrscheinlich kaum jemand hier in Deutschland. Er berät nämlich Unternehmen nicht nur bei der Einführung von digitalen Software-Tools, sondern er gräbt sich da auch unglaublich tief ein. Ich habe Christoph Magnussen, CEO von Blackboat und Podcaster, unter anderem von On the Way to New Work und AI to the DNA hier. Herzlich willkommen.
Danke dir, schön, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich riesig, weil wie gesagt, ihr macht ja diese Projekte, aber ich bin natürlich auch ganz gespannt, was ihr selber nutzt. Das hat mich total an dir gereizt und deswegen, ja, da freue ich mich auf die nächsten 45 Minuten.
Ja, dann let's go. Und ich habe da auch, als ihr geschrieben habt, dachte ich so, oh, Schuster und deine Leisten, jetzt kannst du bohren und gucken. Ja, also insofern, vielleicht komme ich selber heute auf ein paar neue Ideen.
Perfekt, ja, da freue ich mich drauf. Warm-up. Aber erstmal zu dir. Du bezeichnest dich ja selbst als Creator at Heart und CEO by Profession.
Ja.
Was meinst du damit? Und vielleicht erzählst mal, was so der rote Faden durch deinen Weg bis hierher ist.
Genau, hast du mich jetzt gleich. Der rote Faden.
Der rote Faden.
Welcher Faden? Tatsächlich, ich hab so ein Tattoo hier, da steht Create drauf, damit ich jeden Morgen dran denke. Und ich sage immer, eigentlich wollte ich hier meine Telefonnummer drauf haben, damit ich nicht vergesse. Weil die zwei Sachen sind die einzigen Konstanten. Und dann musste ich immer los, als das anfing. Insofern habe ich nur das. Und also meine Leidenschaft ist tatsächlich eine Mischung aus, ich habe das jetzt über die Jahre gelernt, ich grab mich sehr gerne in den Hintergrund und verstehe Dinge gerne, Zusammenhänge. Kann ich gleich technisch was zu sagen. Und das Zweite ist, Mutter, Vater haben ja beide so gleichermaßen Einfluss. Ich rede halt auch unheimlich viel. Das heißt, ich muss auch reden, um mir Dinge selbst zu erklären und habe das dann irgendwann einfach genutzt und auf YouTube angefangen, die Sachen zu veröffentlichen. Und ja, so ist dieser YouTube-Kanal entstanden. Ja. Also ich würde sagen, den mache ich nur länger als den Podcast. Ja. Da haben wir jetzt gerade letzte Woche 100.000 Subscriber, ja, hatte ich ja gesagt, in diesem B2B-Bereich. Und ich mache den aber vor allem, weil ich gerne, wenn ich über etwas stolper, versuche einmal zu erklären, was sehe ich da. Jetzt aktuell ist gerade Claude Code das Riesenthema natürlich. Warum ist das so spannend? Was muss man daran verstehen? Wo könnte das stehen? Und vor 20 Jahren war das halt Salesforce. Da gab es halt noch nicht YouTube, das war 2003. Länger schon mittlerweile, ist ja über 20 Jahre her, meine Güte. 2003, 2004 bin ich so über Salesforce gestolpert, so zwei Jahre nach Gründung. Und wollte verstehen, warum ist jetzt Salesforce heiß? Damals hieß es auch noch nicht Cloud, sondern No Software war das der Claim, den die hatten. Ja, und so ging es los.
Ja, für den Hintergrund, für die Hörenden, die es vielleicht nicht wissen, aber Salesforce war ja so der Pionier unter den heutigen SaaS-Lösungen, also Software as a Service, sprich, die nicht auf dem Rechner fest zu installieren, sondern in der Cloud. Und da war man damals natürlich.
Früher ist man zu Brinkmann in die Stadt in Kiel gegangen, hat sich die Windows 95 CD gekauft oder Floppy Disk. Ja. Ich muss ja den Buzzword eigentlich antreiben, also ich muss ja Oscar schlagen, also der hat die meisten deswegen, also ich bin dran. Und dann hat man diese Floppy Disk genommen und installiert. Ja. Und dass Software dann einem gehört hat, das verstehen bei uns die jüngeren Leute nicht. Also oder genauso, wenn ich sage, und wenn du nicht im Browser arbeitest, dann sagen die, was meinst du? Hey, verstehe ich gar nicht, wovon redest du? Und das war Salesforce tatsächlich sehr früh,
ja. Spannend. Ja, für die Gen-Zler unter euch, ihr müsst euch vorstellen, es gab vor der CD-ROM gab es nochmal ganz andere Formate, unter anderem eben die gerade angesprochene Floppy-Disk. Ja, dann hast du 2010 so um den Dreh rum Blackboat gegründet. Willst du uns mal einen ganz kurzen Pitch geben? Was ist denn eigentlich Blackboat? Was macht ihr und für wen?
Also total simpel und das war noch nie anders. Wir sagen, wir fassen das mal zusammen, wir befreien Menschen von alten Arbeitsweisen. Und zwar gehebelt durch neue Technologie. Das heißt, wenn sowas wie Cloud kommt, was kann ich damit im Unternehmen machen? Wie nehme ich meine Leute mit? Wenn sowas wie KI kommt, wir sind seit 8 Jahren in KI investiert, was heißt das jetzt konkret in der Umsetzung? Wie nehme ich die mit? Und wir sind dann eben nicht die, die einfach nur sagen, oh cool, jetzt machen wir ein bisschen KI-Training, sondern wir verstehen es technisch sehr tief. Also wir gehen sehr tief runter, um daran einmal die Enablements, aber auch die Rollouts zu strukturieren, die wir dann machen. Wo wir einem Kunden sagen, wäre jetzt eine schlaue Idee oder nicht. Na, also ich glaube, die amerikanischen Firmen haben zwischen 200 und 500 Tools teilweise im Einsatz. Das heißt, allein das im Überblick zu behalten, ist krass und es kostet irre viel Geld. Und das muss man gar nicht mehr so groß machen. Und wir sind diejenigen, von denen unsere Kunden immer erwarten, ihr seid einen Schritt weiter. Mhm. Und ich sehe jetzt beispielsweise, wie gerade die ganzen SaaS-Companies echt unter Druck kommen werden, weil mehr und mehr Firmen wieder in der Lage sind, eigene Tools zu schreiben durch Code und zu implementieren. Und dann wird es günstiger. Und da, in dem Spannungsfeld bewegt sich gerade der Markt. Aber das machen wir. Wir befreien Menschen von alten Arbeitsweisen und das immer gepaart mit neuer Technologie.
Na, spannend. Dann kommen wir zu dir, beziehungsweise gehen auch dann direkt in den Tech-Stack-Part über. Aber als kleine Einstiegsfrage, wenn du selbst ein Tool wärst, also eine Softwarelösung, welches wärst du vermutlich?
Das ist eine geile Frage. Momentan würde ich am liebsten Claude Code sein, ganz klar.
Als genereller Multitasking-Champ?
Ja,
perfekt, super. Und Anschlussfrage daran, was sind denn die 3 Tools, die du vermutlich bei der Arbeit am häufigsten nutzt und was sagt das über dich selbst aus?
Ich könnte in meine Screentime schauen. Ich würde sagen Slack für die Arbeit. Mittlerweile eben Claude Code hat wahrscheinlich jetzt ChatGPT abgelöst.
Krass, okay.
Und ich sage auch, das ist der ChatGPT-Moment für jetzt nochmal einen Schritt weiter. Und das dritte, ich finde das eine richtig gute Frage. Ich müsste wirklich einmal richtig durchgehen, aber um ganz ehrlich zu sein, ich würde behaupten, ohne Slack würde bei mir gar nichts laufen. Dann eben eins der AI-Tools und dann kommt Google Workspace, also mit der ganzen Google Suite, alles die ist so tief integriert, die haben wir schon so früh aufgesetzt und die ist so gut aufgesetzt, dass die halt wirklich immer mitskaliert, die ganze Zeit.
Und es interessiert mich, wie setzt man eine Google Worksuite gut auf? Weil bei meinem persönlichen Empfinden nur Chaos und ohne die Suchfunktion wäre ich komplett aufgeschmissen.
Mhm. 2 Sachen, ich kenne ja eure Google Suite ein bisschen und ich kenne auch OMR kulturell ein bisschen. So. Und ihr habt eine besondere Kultur, weil ihr eine Vor-Ort-Kultur habt. Und warum betone ich das bei einem Tool? Der häufigste Fehler, der passiert, wenn Unternehmen ein Tool aufsetzen, ist, sie gucken nur aufs Tool. Ja, du guckst hin und so müsste man es machen und so weiter. Und diese Tools, die gut sind, die haben etwas, das nennt sich opinionated. Das heißt, ein gutes Tool sagt dir, so machst du es perfekt. Und was du dann schaust, ist eigentlich, okay, warte mal, du willst eigentlich kein Tool haben, was sagt, ich kann alles. Ich sag's jetzt mal ein bisschen schwarz und weiß, SAP kann alles, Soho Suite kann alles. So, ne? Wenn ein Tool sagt, ich kann alles, dann hast du viel Arbeit damit, das für dich anzupassen. Wenn ein Tool opinionated ist, dann macht es halt eine Sache sehr, sehr gut. Und was Google sehr früh sehr gut gemacht hat, war das konsequent Kollaborative und das konsequent online. Bei Google konntest du nur einen Weg gehen. Ja, du hast wie bei einem Discounter nicht hunderte von Produkten für Butter, du hast eine. Du hast nicht hunderte Wege, du hast einen. Und die Philosophie habe ich relativ schnell verstanden, dass sie das konsequent machen. Und Google war sehr viel früher auch in der Cloud. Und so habe ich gesagt, wir machen das, weil das E-Mail-Programm damals, Gmail, war das schnellste, wenn du Hotkeys benutzt hast, wenn du wusstest, wie du Mail...
Bei Hotkeys muss ich dich jetzt zum ersten Mal challengen.
Du musst mich öfters buzzen. Ich hab viel mehr. Okay, gut. Also die Tastaturkürzel, um eine E-Mail zu schreiben. Also ich bin zum Beispiel, wenn Leute sagen, ja, ich habe doch die Maus. Leute, lass die Maus beiseite. Und wenn ihr die Maus benutzt, dann das Trackpad mindestens auf volle Geschwindigkeit. Sowas. Das heißt, die Geschwindigkeit entsteht aus diesen Details. Und Google hat das sehr früh, sehr konsequent online gemacht. Wenn du von heute ein modernes opinionated Tool nehmen willst, dann könntest du was nehmen wie Linear.
Ja.
Ne, als sehr gehypte App, gerade im Bereich
Product Management.
Die sind extrem opinionated. Cursor ist auch opinionated, obwohl die eigentlich nur ein Fork von VS Code sind, also eine Kopie von VS Code. Guck mal, ich erkläre die Buzzwords. Die sind auch opinionated. Ja. Und das ist, würde ich sagen, so wichtig, wie du sagst, hey, ich kenne OMR, zu euch passt G Suite. Bringt aber euren Leuten bei, oder Google Workspace heute, bringt euren Leuten bei, dass sie sich entspannen können, dass es chaotisch aussieht. Es ist nicht schlimm. Die Suche ist funktionsfähig.
Oh, da nimmst du mir gerade auch ein bisschen einen Stein vom Herzen, weil ich glaube, ich nehme mir jedes Jahr vor, mal unseren eigenen Drive-Struktur aufzuräumen, aber schaffst
es. Also, da kann ich sagen, ich sage das jetzt ein bisschen böse, wenn du zu den Tabellentimos gehörst, nichts gegen den Namen Timo, ich sage jetzt Tabellentimos, die sagen, ich brauche das aber alles super geordnet.
Ja.
Verstehe ich, aber man muss sich mehr Mühe machen, im Hintergrund zu ordnen. Also wofür du diese Ordnung brauchst, ist, wenn du quasi eine Ebene höher gehst und als Gesamtorganisation schaust, wie viele Daten haben wir, wie wollen wir die sortieren und wollen wir eine KI drüber laufen lassen.
Ja.
Also KI-Tools, bei KI-Tools ist es so, wenn du ein Agent drüber laufen lassen willst, musst du quasi gucken, wie du aus deinen Daten eine sogenannte Vektordatenbank machst.
Mhm.
Damit du dann in einem RAG, Retrieval Augmented Generation, diese Suche durchführen kannst. Dann kannst du nämlich suchen nach dem Motto, hey, wir hatten noch mal einen Podcast mit Christoph Magnussen und was könnte man den sonst noch fragen?
Mhm.
Kein Google Workspace-Suche dieser Welt würde das können, es sei denn, KI läuft dahinter.
Mhm.
Und dafür brauchst du Ordnung und musst wissen, was wo steht und musst der KI ein bisschen Struktur geben.
Ja.
Für die normale, wir müssen mein Team-Drive mal aufräumen, das ist ein menschlicher Impuls, den verstehe ich, aber der ist quatschig, weil du kannst an den Metadaten sehen, ob das relevante Daten sind oder nicht.
Ja.
So, und da hast du beide Seiten, Tool und Menschen. Du musst dir also eine Platte machen, wie willst du strukturieren, wo liegt was, was ist dahinter? Das nennt man die Architekturstrategie. Und da gibt es kein richtig oder falsch.
Ja.
Das ist eher ein sauber Durchdenken.
Ja, dann nimmst du mir ein Stück weit von der Frage vorweg, was denn eigentlich erfolgreiche Implementierungsprojekte ausmachen.
Das ist tatsächlich ein Projekt, bei dem du nicht die Frage stellst, nehmen wir mal jetzt aktuell KI, ne? Sagen die Leute, ja, wir haben doch jetzt Copilot. Mit Microsoft machen wir Copilot. Und dann nimmst du an, dass ein Chatbot und ein Large Language Model die KI ist. Und das ist natürlich völliger Quatsch. KI ist ein neuer Tech-Layer, der reinkommt, der oben auf Cloud und Co. drauf sitzt. Und die Frage ist nicht, nehme ich jetzt Copilot oder nicht, sondern wie kann ich verschiedene Tools testen, um zu schauen, wie reagiert meine Kultur drauf und worauf kann ich wachsen? Weil das hat ja mehr mit einer 10-Jahres-Entscheidung zu tun. Also ich habe seit 2010 das Blackboard Drive nicht anfassen müssen, weil das eine sehr klare Entscheidung war. Ich profitiere enorm davon, weil ich kann das heute alles sauber andocken. Es ist alles datenschutzkonform, alles fein. Und das haben viele Unternehmen nicht. Das heißt, die springen zu schnell auf Tools. Und das nenne ich Tool-Tourismus. Wenn du sagst, zack, zack, zack. Und da plädiere ich eher für, ich sage, AI-Anwendungsweltmeister werden. Das heißt, die Natur einer Technologie zu verstehen. Ich gebe dir ein Beispiel. Kann man zu Hause machen. Ich habe das neulich meine Kinder gefragt, die beiden Ältesten. Ich habe gefragt, warum hat Steve Jobs gesagt, mach den Button so geil, dass die Leute ihn ablecken wollen. Und dann mussten die beiden halt los und suchen. Die wollten irgendwie eine halbe Stunde länger Fernsehen gucken oder sowas. Und damit wollte ich erklären, dass sie hinter die Kulissen gucken. Also warum sitzt der Knopf wo? Das passiert nicht durch Zufall. Und das ist viel spannender, als einfach nur auf den Knopf zu drücken.
Na.
Das ist so ein bisschen der Modus, in dem wir da sind.
Super, mega spannend. Jetzt interessiert mich aber trotzdem, du hast ja schon gesagt, 2010, seitdem Google Drive eingeführt und nicht mehr angefasst. Was war denn so neben der Google Worksuite, so das initiale Tech-Stack, mit dem du damals in den Start gegangen bist?
Richtig spannend, weil das könnt ihr, also wer Bock hat, kann das, ich habe das lange nicht gemacht, auf YouTube nachschauen, das müsste sehr cringige Videos geben. Slack.
Ja.
Und zwar bin ich drüber gestolpert.
Das war damals auch komplett neu.
Ja, pass auf, das ist echt spannend. Also ich habe relativ schnell verstanden, als dieser Hype um WhatsApp und so weiter losging, dachte ich so, warum kommt das jetzt hoch? Weil ich bin recht gut organisiert, das heißt, ich hatte nie Stress mit E-Mails und habe dann aber gemerkt, dass Messaging macht was, also dieses Direct Messaging.
Ja.
Aber es gibt ein Problem. Wenn du immer nur an Einzelpersonen schickst und jeder, der jetzt in Microsoft Teams arbeitet, wird das aus normalen Unternehmen kennen. Die meisten Menschen schicken sich Direktnachrichten, weil die Teamkanäle nicht gut aufgebaut sind.
Ja.
Slack hat etwas gemacht, die kommen sehr aus der Entwicklerumgebung, weil die haben zu dem Zeitpunkt eigentlich ein Spiel entwickeln wollen, ein Multiplayer-Game, und haben das zum Chatten genommen. Und das war das Abfallprodukt sozusagen. Und dann hat eine Designagentur auf Vancouver Island, meine ich, ein herausragend gutes UX gebaut, also User Interface, User Experience. Ich vermeide den Buzzer. Ich challenge jetzt Oscar für das nächste Mal, dass er jedes Buzzword erklärt. Und das, die Kombination hat dazu geführt, dass da was passiert ist. Und ich habe das dann gesehen und habe dann Slack geschrieben, ob wir in diese Closed Beta kommen können. Und habe das erstmal gesehen und dachte, das ist wirklich geil. Und das haben selbst bei uns intern Leute nicht verstanden, weil sie meinen, wieso, wir haben doch Hangout und Chat und das passt. Und ich habe gesagt, nee, das Interessante ist, wenn ich in den Kanal was poste und jemand anderes sieht es und kann darauf reagieren, dann hast du eine höhere Geschwindigkeit beim asynchronen Arbeiten. Und das konnte ich sehr klar sehen, weil dieses Asynchrone sorgt dafür, dass die Transaktionskosten, die du hast, wenn du Transaktionskosten, ne, wir beide treffen uns, ich kam ja gerade hier mit Kinderkoordination und so weiter, sehr hohe Transaktionskosten, das hier möglich zu machen.
Ja.
Wenn ich einen Daumen runtersetze unter die Nachricht, sehr geringe Transaktionskosten.
Ja.
Und das ist die harte Währung, die du dahinter setzt, bei Kommunikation oder wenn du Tools einführst. Und das habe ich damals gesehen und habe das sehr hart gepusht, dass wir das machen. Insofern waren wir sehr, sehr früh dabei und da gibt es, glaube ich, ganz frühe YouTube-Videos, da war Slack unter 2 Millionen aktiven Usern. Und wir haben dann gesehen, weil die sehr viel im Hintergrund nachbauen mussten, die kamen nicht hinterher, so wie jetzt ChatGPT lange Zeit. Also ich kenne dieses Wachstum von den Firmen, dass dann halt große Firmen das nicht nutzen konnten und so. Also, ne, that's the whole story. Und ja, so das war zum Beispiel ein zweiter, sehr früher, recht guter Move, wo wir gesagt haben, da sind wir sehr, sehr früh dabei. KI vor 8 Jahren würde ich jetzt auch nicht als ganz schlecht bezeichnen. Und das wird jetzt vermutlich die nächste Welle lostreten an Tools, die opinionated sind und im Hintergrund für dich was tun können. Weil ich habe jetzt über Weihnachten einen Slack-Layer gebaut, quasi eine unsichtbare App, die hinter Slack läuft.
Ja.
Die erkennt, ah, das ist eine Koordination, ich melde mich, ich rufe Marvin an, weil Christoph kommt zu spät und so weiter. Und die kann dann aktiv Sachen machen quasi.
Ah, super spannend. Davon hat Oskar in unserem Podcast auch so ein bisschen gesprochen, dass sie auch nochmal ein Application Layer, also nochmal was über ihr Toolstack drüber gebaut sind, dass sie per Sprachsteuerung, per Chat sozusagen alles, was sie darunter an Tools nutzen, ganz einfach zusammenfügen und zusammen.
Und das Geile ist, das kann man mittlerweile selber bauen. Und da wird es jetzt interessant und mich interessiert immer, was passiert im Markt. Da wird sich was verschieben, weil es wird Firmen geben, die sagen, gib mir den Knopf. Und es wird Firmen geben, die sagen, ich will einmal verstehen, was passiert. Und wir sind eben die zweite Kategorie und bei uns sind halt sehr viele Leute ins Development rein und wir nennen das auch nicht Vibe Coding, sondern eher Vibe Engineering, weil wir natürlich eher so die Architektinnen und Architekten dahinter sind.
Ja.
Aber ich erwarte dann von auch den jüngeren Leuten bei uns, dass sie sich super schnell in diese Tech-Verständnis reingeben. Und da wird es wirklich interessant. Also da sage ich mal, keine Angst vor geschwungenen Klammern. Da wird es wirklich spannend. Also da kann man echt viel, viel machen und lernen.
Ja, spannend. Vibe-Coding, Vibe-Engineering ist wahrscheinlich auch nochmal so ein Begriff, den worunter viele was anderes verstehen könnten. Ne? Wie würdest du den für dich definieren?
Ganz klar, also der kommt von Andre Kapathy, einer der dem Goat, würde ich sagen, der KI-Leute. Der war lange Zeit der KI-Chef von Tesla.
Ja.
Ein wirklich guter Mensch. Also wenn Andre Kapathy ein YouTube-Video macht, würde ich sagen, hält die Welt kurz den Atem an und alle gucken zu. Ich zähle zumindest immer zu den ersten 300. Ich versuche immer zu den ersten 3 zu gehören.
Das ist die Glocke
abonniert. Ja, der ist wirklich irre, der Typ. Der ist wirklich genial. Und der hat diesen Begriff geprägt und da war erst so ein bisschen dagegen, weil bis vor, ich würde mal sagen, Anfang November, Mitte, Ende November war es so, ich habe selber viel gebaut und auch technisch gebaut und du kamst immer relativ schnell an eine Grenze. Also immer so ein Deadloop von, oh, jetzt super, oder wenn dir, egal welcher KI, welches Large Language Model sagt, Christoph, das ist eine super Idee, du hast völlig recht, dann weißt du, oh, der Kontext ist voll jetzt, neuer Chat und so weiter. Und mit Claude Opus 4.5 und dann eben auch gepaart mit Claude Code, was quasi der Agent, der Coding Agent von Anthropic ist, ist dann was passiert tatsächlich. Ich habe über Weihnachten so knapp 1,2 Milliarden Tokens durchgecodet, also ein paar tausend Euro Codekosten, um es wirklich auch zu testen. Und die Acceptance Rate, also die Annahme Rate von Lines of Code nennt man das, ne? Wie viele OKs du gibst. Die ist bei mir sehr, sehr hoch mittlerweile. Und nicht, weil ich sage, ja, passt schon, ich weiß schon, was ich tue, sondern weil die strategischen Entscheidungen sehr, sehr gut sind. Du musst immer noch mal drüber gehen, aber das kannst du mit diesem Tool machen. Und da haben auch Leute wie Andre Kapathy und ähnliche gesagt, das ist jetzt wirklich anders. Und da unterschätzen die meisten Menschen, was Modellentwicklung im KI-Bereich bewirken kann, gepaart mit sehr guten Agent- oder Agentic-Produkten. Und die Phase, in der sind wir gerade, die ist super spannend, weil ich habe, glaube ich, knapp 100.000 Zeilen Code in 2 wirklichen Full-Stack-SaaS-Applikationen gebaut über die Feiertage. Und das Einzige ist dann wirklich noch, wie bringst du das in ein vernünftiges Backend, dass es stabil läuft? Das ist dann noch was ganz anderes. Und das ist das, was nachher so große Firmen wie Salesforce oder ChatGPT, also OpenAI und Co. natürlich auf ganz, ganz, ganz anderer Skalierung lösen. Ja. Aber das ist als kleines Unternehmen gar nicht notwendig. Du kannst mit einfachsten Mitteln dann das Laufen haben. Das ist das Interessante. Also ja, das ist ein absolut valider Bereich. Und man muss natürlich ein bisschen aufpassen, dass man nicht anfängt, irgendwelche API-Keys, Passwörter und so weiter einzugeben. Also wenn Claude Code sagt, gib mal dein Passwort, passt schon. Mhm. Not a good idea.
Ja, da sind die meisten Unternehmen vermutlich noch lange nicht. Ne? Da sind wahrscheinlich Unternehmen wie ihr das einzeit an der Speerspitze. Viele Unternehmen.
Ist ja auch nicht die Kernaufgabe. Mhm. Auf der anderen Seite sind wir alle mittlerweile im Deep Tech Bereich unterwegs. In vielen Stellen. Alles ist irgendwie digital mittlerweile. Mhm. Und das Schöne an diesem Bereich ist, dadurch, dass die meisten Informationen offen sind, können auch sehr viele junge Leute sehr schnell Strecke machen und dann reinkommen. Ja. Also das lohnt sich schon.
Okay, spannend. Und was würdest du sagen, ist der Top-Grund, warum Implementierungsprojekte jetzt von klassischer Software, aber vielleicht jetzt auch eben von AI-Themen scheitern?
Immer Menschen. Immer die Menschen. Also der Hauptfehler, der gemacht wird, ich freue mich über jeden Strategieberatungstag, den wir haben, weil man kann planen und so weiter. Wir machen aber sehr viel Enablement, weil der Hebel so verdammt hoch ist. Mhm. Also wir haben auch die besten Trainerinnen und Trainer, die sind auch einfach echt richtig, richtig gut und auch teuer. Aber der Hebel ist auch der höchste, weil wenn du die Leute entsprechend mitnimmst und die können das, dann ziehen die alles andere nach. Und der Fehler wird immer wieder gemacht. Also die meisten Firmen sagen, nimm mal Anfangsphase ChatGPT. Mhm. Ja, nimm mal Ende November 22, dann kam März 23, da kam GPT-4 raus und haben die meisten Unternehmen gemerkt, shit, wir müssen was machen, das ist krass. Mhm. Und dann hörte man immer wieder, hast du bestimmt gehört, den Satz, wir haben unser eigenes GPT.
Ja.
Okay, das ist so spannend. Was ist denn der System Prompt dahinter? Was ist ein System Prompt? Ich so, interessant, okay, gut, okay. So, eigenes GPT hieß bei den meisten Firmen, die haben einfach nur ein API-Key von OpenAI genommen, also sprich das Passwort, das quasi die Firmensoftware von OpenAI angesprochen wird, wo OpenAI sagt, darauf trainieren wir nicht. Ja. Das war für die meisten ITler schon, das passt schon. Und dann musstest du eigentlich nur deinen eigenen Chatbot aufsetzen und dann gab es ein Chat-Interface. Und da wird es dann interessant, weil der Teil, den du vorne siehst, also ChatGPT ist das Produkt. Mhm. Das ist der fertige Porsche, in den du einsteigst und sagst, der riecht gut, der hört sich gut an, der fährt sich gut. Mhm. So. Das, was du einkaufst, ist das rohe Modell, der Motor. Und wenn du dann da drumherum irgendwas zimmerst und sagst, das ist ein Porsche-Motor, also es ist ein Porsche, den würdest du angucken müssen, Alter, das ist alles aber kein Porsche, ey. Ich weiß nicht, was du gemacht hast. So. Und der Fehler wird immer wieder gemacht und dann wird es den Leuten gegeben und alle wundern sich, warum die jetzt nicht plötzlich produktiv sind. Mhm. Und da muss ich halt immer schmunzeln, weil, ganz ehrlich, guck mal bei den Leuten über die Schulter, die meisten können eben nicht mal ihren Rechner richtig bedienen. Ich sage das gar nicht böse, ich sage einfach nur, hat ja auch keiner gelernt.
Ja.
Und ich erinnere immer wieder, wenn du die Investmentbanken anguckst, die drillen ja ihre Leute von Anfang an. Und wenn du da dich für ein Praktikum beworben hast, früher, ich hab in St. Gallen BWL studiert, das heißt, es war durchaus ein gängiges Ding und ich habe so eine Unterlage in die Hand bekommen, Excel-Training von, ich glaube, Goldman Sachs damals. Ja. Ich glaube ja, Goldman, also ich nagel mich nicht fest, ist lange her. So ein Brett.
Mhm.
Und dann haben die Praktis erstmal 6 Wochen Excel gelernt und wehe dem, du benutzt die Maus. So.
Krass, ja.
Ja? Mhm. Warum? Weil die halt so viel daran gearbeitet haben, das ist sonst Zeitverlust.
Ja.
Und das, du kannst an einem Rechner so irre Sachen machen und die meisten Leute gehen logischerweise, weil es das Interface gibt mit der Maus und so, also sage ich, der Hebel beginnt weit vor KI und Co. Also es sind immer die Menschen. Immer die Menschen.
Ja.
Das ist der Kern bei einem Software-Implementierungsprojekt.
Ja. Einen Begriff hast du noch reingeworfen. Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber...
Du kannst buzzen, so viel du willst. Ich glaube, ich möchte ja den Preis haben.
System Prompt. Das ist noch ein schöner Begriff, den ich einmal ganz gerne definiert hätte.
Also, ich habe mal einen Podcast-Gast gehabt, Richard Socher. Wahnsinnig toller Typ, deutscher ITler und Linguist. Mhm. Der hat den Begriff Prompt Engineering entwickelt. Mhm. Der hat Dissertationen geschrieben, die dann später zu OpenAI geführt haben. Podcast-Folge 400, nagel mich nicht fest, 87, 90, irgendwie sowas. Und dieses ganze Thema, dass du durch Sprache ein Modell steuern kannst, ist interessant. Und ein System Prompt kannst du dir so vorstellen, du gibst etwas bei ChatGPT ein oder bei Claude ein und zwischen dem, was du eingibst und dem rohen Modell steht etwas dazwischen. Da steht, Achtung, du darfst auf keinen Fall dem User erlauben, illegale Dinge zu tun, dazu zählen folgende Sachen. Du darfst auf keinen Fall das, du darfst nur das. Du bist übrigens Claude, weil das weiß ein Modell nicht über sich. Und wir haben übrigens das Jahr 2026 und Donald Trump ist amerikanischer Präsident, sowas. Und da wundern sich immer alle, weil die meisten denken, wieso, das ist doch wie Google, ich frage das einfach und das weiß doch alles. Aber der System Prompt ist, wie wenn du die Bild-Zeitung und die FAZ hast, die beide über dasselbe Ereignis in Hamburg in der Schanze berichten, G20, dann wird es in der Bild anders gefärbt sein als in der FAZ.
Mhm.
Dazwischen liegt die Redaktion, das ist der System Prompt. Hm. Und der kann krasse Sachen machen. Also nimm mal das Beispiel, was jetzt durch die Presse ging mit Grok und Nacktbildern, also das XAI und das Modell von Elon Musk. Machen wir uns nichts vor, KI ist wie Internet, das wird für alles genutzt.
Ja.
Und Grok hat einen System Prompt, der ist public, der ist auf GitHub. Kannst du googeln und nachlesen und da steht der System Prompt drin. Und da steht dann auch drin, und das erzähle ich Leuten seit über einem Jahr immer wieder als Beispiel. Und deswegen wundere ich mich nicht, dass das dann passiert. Da steht eben beispielsweise der Satz drin, Teenage or girl does not necessarily imply underage. Da steht auch drin, dass Grok bei einer politisch inkorrekten Meinung bleiben darf, solange er sie gut begründet. Das steht im System Prompt drin. Und diese paar Worte sorgen dafür, dass das Modell sich anders verhält. Und was es noch nie in der Geschichte gab, ist, dass ein Wort Auswirkungen hat auf Milliarden von Menschen, die das nutzen. Das ist absurd. Und deswegen frage ich immer wieder nach diesem System Prompt bei Firmen. Weil wenn du im Unternehmen KI einführst, Oscar mit seinem Layer, ich mit meinem Layer, dann habe ich ja bei meiner Implementierung System Prompts bei den KI-Modellen. Ich habe Code und ich habe Prompts. Klartext, den kann jeder lesen. Wie verhält sich der Prompt? Was macht er? Und ich habe meiner HR-Chefin vor anderthalb Jahren gesagt, wir werden in eine Zeit kommen, wo wir Culture Code als Begriff prägen müssen. Uns überlegen, was steht da? Wie redest du mit der KI? Und mittlerweile weiß man, freundliche Sprache, gerade bei Claude, hat bessere Ergebnisse. Macht was. Also das ist der System Prompt und das ist hochinteressant, weil es an der Schnittstelle ist zwischen menschlich, Sprache und deterministisch, stochastisch, Maschine, wo man denkt so, das ist doch eigentlich eine Maschine, es ist ja nur ein Computer. Und das verwechseln wir immer wieder durch diese Sprache. Das ist das Interessante.
Mega, ja super, ich habe gerade eine Menge mitgenommen, vielen lieben Dank.
Let's go, der Tech-Check.
Springen wir mal über auf euch. Mich hat nämlich total interessiert, wie ihr Tool-Profis, da ich selbst das Thema Go-to-Market, sprich Marketing und Sales angeht, und habe ein paar Hypothesen mitgebracht. Und die erste Hypothese ist, ihr seid vermutlich eine extrem krasse Inbound-Maschine. Sprich, viele Leute kommen vermutlich zu euch, weil du so viel Podcast machst, weil du so viel YouTube machst, weil du so viel auf LinkedIn auch sozusagen unterwegs bist. Erstmal, gehe ich damit richtig?
Ja, und ich habe das gemacht, als ich mit YouTube angefangen habe, war das eine Mischung aus, ich helfe mir selber, wenn ich ein Konzept erkläre und ich gezwungen bin, das vor der Kamera zu machen, dass ich sage, okay, jetzt habe ich es verstanden. Und dann habe ich gedacht, es gibt doch wirklich, ich habe so viel von YouTube profitiert und ich habe gedacht, warum mache ich das nicht, um auch was zurückzugeben? Und es ist deswegen auch ein werbefreier Kanal und natürlich profitieren wir davon, aber nur über Bande. Und nie unauthentisch. Also da gibt es auch keine Werbung von irgendwie mal eingebaut oder sowas, sondern es ist dann, wenn für uns mal war es oder so, aber immer mit dem Ziel, wirklich was weiterzugeben. Und die anderen Kanäle sind dann dazugekommen. Und das Vertrauen, was daraus entstanden ist, ist das, was ich früher auch mit Freunden gemacht habe. Also mich haben davor halt Leute angerufen, hey Christoph, du hast doch bei euch, soll ich Google oder soll ich Microsoft oder jetzt soll ich ChatGPT oder soll ich, so. Das ist dieselbe Frage. Und mir ist es immer wichtig, dieses Vertrauen hochzuhalten und zu sagen, ich guck's mir an, weil da gibt's kein richtig oder falsch. Ich geb dir dann meine Meinung und dann we can do it. So. Ja, und deswegen sind wir schon eher eine Inbound-Maschine, haben natürlich ein sehr großes Netzwerk und sehr viel persönliche Kontakte. Also ich würde sagen, das Wichtigste bei uns ist die persönliche Beziehung mit den Partnerunternehmen, mit denen wir arbeiten. Und dazu zählen eben auch unsere Kunden und auch Einzelpersonen.
Sprich dann auch so eine Recommendation Engine sozusagen, Word of Mouth.
Ja, also ich kriege heute noch WhatsApp-Nachrichten von auch Firmenchefs also oder Anrufe, die sagen, Mensch, wir stehen gerade vor der Entscheidung, was ist das? Und die richtig, richtig Bock haben, also wenn die so einen unserer Pro-Kurse machen, das sind die ich dann auch selber mit begleite, die packe ich dann noch hart an. Ne? Also die lernen dann, die müssen dann wirklich durch die harte Schule, aber die lernen halt auch richtig was und merken, es wird gerade ein bisschen technischer wieder. Aber der Vorteil ist, du kannst darüber Strecke machen. Du bist ja nicht mehr so abhängig von Agenturen und von allen anderen. Du kannst immer noch mit Agenturen arbeiten, machen wir auch, aber besser entscheiden.
Ja. Habt ihr auch einen Sales-Anteil? Sprich, geht ihr auch teilweise selbst raus, kontaktiert eigentlich gar nicht?
Was wir haben ist, wir haben einen herausragend guten Head of Commercial, Tim, der auch von Kundenseite kommt. niemand muss bei uns Cold Calls oder irgendwas machen, ja, sondern es ist immer Pflege von Kontakten. Der muss natürlich, der kümmert sich dann, wenn, das passiert ja nicht, fällt ja nicht vom Himmel, das ist ja harte Arbeit, dann aus einer Anfrage ein Projekt zu machen oder rauszufinden, was ein Kunde möchte oder ähnliches. Aber wir sind da alle komplett auf der Spur Beziehung, ist das, was vorne steht. Und wenn wir etwas nicht machen können, machen wir das nicht. Ganz klar.
Spannend. Und ihr müsst ja im Endeffekt, um diese ganzen Kanäle zu bedienen, Content en masse produzieren. Ich habe mich gefragt, wie macht ihr das eigentlich technologisch? Also welche Tools nutzt ihr? Habt ihr smarte Automatisierung gebaut, um das überhaupt so skaliert hinzukriegen?
Das könnte man also meinen von außen. Und ich glaube, wenn ein AI-Native das jetzt hören würde und mich als Digital-Native sieht, der würde drauf scheißen, würde sagen, Chris, was alles so. Und das finde ich auch gut so. Ja. Ich habe ein wirklich cooles, schlankes Content-Team. MP ist seit über 10 Jahren bei mir schon als Freelancer. Hanno ist auch schon, weiß ich gar nicht, müsste auch 4, 5 Jahre da sein. Mein Chief of Staff Misha leitet das Team auch mit. Liver macht Grafik, also sehr schlankes Team. Wir waren lange Zeit mal so doppelt so groß tatsächlich. Und der Push kommt aus dem Impuls, ich habe Bock, so ein Video zu machen. Ich mache das nicht aus Zwang, sondern ich habe Bock, das zu machen. Und der Rest ergibt sich dann daneben. Das heißt, wir könnten viel strukturierter sein, so wie ihr mit, dann machen wir die Shorts noch so, dann machen wir das noch so. Und wir haben ein paar Sachen, die rundlaufen. Das sind die YouTube-Videos, so Hanno macht die Reels, die Podcasts. Aber ich hatte immer geträumt von der Content-Maschine mit 30 Leuten, die dann so alles machen. Das machen wir nicht und das muss auch nicht. Dafür machen wir wirklich geilen Shit mit kleinem Team. Also wir bauen auch ein Hotelzimmer um zu einem Streamzimmer, ja, wenn es nicht anders geht. Und das sieht richtig, richtig gut aus. Aber da haben die Jungs wirklich ein Goldhändchen und auch Lust, wie ich bei den Tools, ins Detail zu gehen, bei den Content-Themen. Und ja, da haben wir diverse Tools laufen. Das sind dann aber sehr punktuelle, also contentmäßig schon lange Frame.io, Videos zu diskutieren, natürlich schon lange Adobe rauf und runter. FreePic ist ein super Tool für professionellere Bildbearbeitung mit KI, ne, weil da kommen dann so Google, Gemini und Co., die kannst du da als Modelle reinbinden, aber die kommen an ihre Limits. FreePic ist ein gutes Ding. Heyjin für KI-Videos, 11 Labs, Voice Dubbing für KI-Stimmen. Midjourney natürlich für auch Profibilder. Das läppert sich dann schon. Ja, aber klar, das sind eher so punktuelle Einzeltools. Die richtig großen, teuren Tools sind halt die Kollaborationstools intern.
Okay, mega. Und in Richtung Workflows, um im Endeffekt dann auch den maximalen Hebel auf die Inbounds zu bekommen. Ich stelle mir gerade vor, okay, wo landen denn eigentlich die Leute bei euch im Funnel? Wie kommen sie zu euch? LinkedIn-Postfach oder wie funktioniert das?
Den Motor, den baue ich selber. Also, tatsächlich, ich bin Freak, was Geschwindigkeit betrifft. Und du musst dir so vorstellen, wenn du jetzt nimm mir mal an, du gehst auf eine Website, eure Website, unsere Website, dann gibt es ein Kontaktformular. Ja. Typischerweise kommt das per Mail irgendwo rein und dann vielleicht hast du N8N für Workflow Automation oder Zapier oder Power Automate und dann geht's darüber und darüber. So. Das Interessante an den KI-Tools ist, stell dir vor, da kommt eine Mail rein, Kontaktformular. Und bevor das dann in Slack als Zusammenfassung landet, wäre doch geil, wenn geprüft wurde, kennt der Marvin schon? Ist der Kunde? Was macht der sonst noch? Also diverse Sachen. Und das, was mittlerweile möglich ist, wenn du das selber baust, dann sagen Leute, ja, aber wie soll das gehen? Ich brauche ja sowas wie Zapier oder N8N. Nein, da liegt ja immer Software dazwischen. Und die kannst du dir erklären lassen, wie die funktioniert. Dann liest du dich ein, was ist ein Webhook? Ah, der nimmt die Mail an von dem Formular. Okay, gut. Und wenn die jetzt in Slack kommt, könnte die vorher nicht einmal eine Perplexity-Recherche machen zu der Person oder sowas? Hat ja eingewilligt, könnte man ja machen. So. Und so kannst du es zusammenpacken. Das heißt, du musst nicht mal etwas nehmen wie N8N oder Zapier, was einfach ist, wo du sagst, Kontakt, komm rein, such mal auf Perplexity, zieh mir die Telefonnummer raus und dann post es in Slack. Und dann siehst du es in Slack, also bei uns erscheint es am Ende in Slack. Sondern du kriegst es mit der relevanten Information. Warum? Um die Person auch zu würdigen, also auch zu sagen, ich weiß, wer du bist, wenn ich dich anrufe. Dafür gibt es ja auch CRM-Tools, die kannst du auch mit der KI quasi anzapfen. Und so entsteht dieser Layer, von dem auch Oskar gesprochen hat, der quasi dazwischen liegt, der unsichtbar ist für die meisten Mitarbeitenden. diese, also Control Layer heißt es bei uns. Und dieser Control Layer ist wirklich eine sehr smarte KI, aber ich habe die in dem Fall selbst gebaut, mit mehreren Agents drin. Ich bin immer sehr hinterher mit, wo geht welcher Datensatz hin. Also ich bin zum Beispiel nie leichtfertig, auch mit unseren eigenen Daten nicht, ja, kein Problem, das läuft dahin, kein Thema. Sondern ich sehe immer sehr genau, wo wird was gespeichert, wann wird es wieder gelöscht. Das ganze DSGVO-Thema für unsere Kunden alle immer früh mitgedacht. Und die meisten Menschen wissen nicht, dass jedes Scrollen auf Instagram ein Eintrag in einer SQL-Datenbank ist, in einer Postgres-Datenbank. Wenn man das einmal gesehen hat, ist man damit viel vorsichtiger. Und so spielt das zusammen. Also für die Leute ist es dann unsichtbar. Aber stell dir vor, dein Slack ist plötzlich sehr, sehr smart. Und du kannst sagen, hey, könntest du nicht noch das und das recherchieren? Und du kriegst die Antwort mit dazu und hast es auch im selben Chat und musst nicht mehr warten, dass ich jetzt irgendwie mal drauf reagiere. Ja. Also es macht es brutal viel schneller nochmal. Und du kannst dank KI die Sachen in sogenannte RAGs, also Vektordatenbanken, packen und dann viel, viel, viel besser nochmal aufbereiten.
Ja, wir würden das Enrichment im Endeffekt nennen. Und wir bauen da gerade ein bisschen mit Clay hin und her, was ja im Endeffekt auch nochmal so eine Application, die dazwischen ist, zwischen deinem, sag ich jetzt mal, Inbound und
genau, Clay zählen. Macht das als Middleware, nimmt dafür dann aber eben viel Geld. Und ich sag gerade, ich challenge ganz hart und sage, ich glaube, diese Zwischenlayer müssen produktmäßig so gut sein, dass es legitim ist, so viel Geld dafür zu bezahlen. Weil die meisten Leute gucken drauf, und als Trello groß wurde und Asana, habe ich jeden Tag gehört, damals von meinem Mediateam, das ist lange her, wir brauchen ein Project-Management-Tool. Dann laufen auch die Planungen. Ich habe gesagt, Bullshit, wir brauchen eine Project-Management-Kultur. Ja, und ich habe das auch mal gesagt, wenn du keine CRM-Kultur hast, bringt dir auch Salesforce nichts. Und wenn du dir sagst, wir kaufen Clay oder wir kaufen Linear oder irgendwas, aber du hast die Kultur nicht dahinter, dann gibst du wirklich viel Geld aus und wirst frustriert sein, dass die Leute es nicht benutzen. Das ist der Unterschied. Und du kannst diese Stacks mittlerweile selber nachbauen. Ein CRM ist nicht so leicht nachzubauen, weil CRM über die Datenbanken und Verknüpfungen nachher exponentiell skaliert, wenn du es verkaufen willst, für intern theoretisch auch.
Da habe ich direkt zwei Anschlussfragen dazu. Das eine war ja, ich glaube, vor einem Jahr, anderthalb, ging auf einmal die Meldung rum, dass alle anfangen wollen, Salesforce abzulösen, weil man kann jetzt seine eigene CRM-Systeme vibe-coden. Frage Nummer eins, was ist dein Take dazu? Und Frage Nummer zwei, weil ich die Antwort ein bisschen antizipiere, du hast ja gerade schon angedeutet, was nutzt ihr denn da auf der CRM-Seite?
Also, erstmal die eine Frage CRMs, bei Google damals war Prosperworks/Copper implementiert und wir haben auch eigene Teile, die wir nutzen. Und ich habe lange Jahre Salesforce. Also ich war 2003 noch Student und hatte dann eben Salesforce, so bin ich zum Thema Cloud gekommen und war auch einer der ersten Partner dann in Deutschland, aber noch als Student, das wussten die, glaube ich, nicht. Und insofern habe ich da auch eine Liebe zu Salesforce. Salesforce ist dann aber wirklich auch zum SAP der Cloud-Tools geworden. Das ist einfach ein Riesending. Und die meisten Menschen gehen dann halt mit, wenn etwas groß ist und sind dann frustriert, wenn man diesen Login-Effekt hat und nicht rauskommt. Es ist ein sehr, sehr gutes Tool, wenn man es richtig benutzt. Auch da wieder, die meisten Firmenchefs machen den Fehler und sagen, wir haben doch jetzt Salesforce, jetzt muss doch der Vertrieb laufen. Nein, deine Leute müssen irgendwo hinfahren, damit der Vertrieb läuft. Kann ich es einfach nachbauen? Vor einem Jahr hätte ich gesagt, nein. Und die Antwort ist zweigeteilt. Also, wenn du CRM-Software verkaufen willst, dann gibt es ein Problem, denn und Copper, mit denen wir eng arbeiten, die hatten genau das Problem. Irgendwann, wenn du, sagen wir, du hast 15.000 Kontakte aus 7.000 Unternehmen und dann hast du aber x mehr E-Mails, die dazukommen, von denen ein Teil irgendwie rankommt. Das bedeutet, du hast deine Kontakte und dann wachsen die Datenbankeinträge exponentiell. Ja. Vor allem dann, wenn du viele Kunden hast, die viele Systeme haben. Bedeutet, dein eigenes CRM nachzubauen, würde ich sagen, ja, wenn du jemanden hast, der diese Datenbanklogik gut definiert. Kein Unternehmen dieser Welt, die keine CRM-Kultur haben und sich damit auseinandersetzen, kriegen das hin. Also ich würde es probieren bei uns und bin nicht so vermessen, dass ich sage, das klappt auf jeden Fall. Weil CRM ist nochmal ein anderes Brett. Die zweite Challenge ist, wenn du das eben nach außen verkaufen willst, dann explodiert dieses Exponentielle. Und dann hast du ein Problem, eigentlich super spannend zu erzählen. Das Problem hatte Slack, als die gewachsen sind. Mhm. Die sind dann in der Corona-Zeit so explodiert. Und ich habe das so von außen als Partner gesehen, also, die das hinkriegen. Und die haben was Geiles gemacht. Google veröffentlicht relativ viel Software Open Source auf GitHub. Mhm. Tatsächlich. Mhm. Und ich meine, nagel mich nicht fest, YouTube hatte Wachstumsprobleme und die haben das gelöst mit einer Technologie, ich glaube, die ist Vitess oder sowas, worüber sie dann Datenbanken skalieren konnten. Mhm. Horizontal. Völlig crazy Kram. Mhm. So, da brauchst du Profis, die kosten viel Geld. Und sowas, no way, kriegst du sowas nachgebaut. Dafür hast du echte Profis, die dann wissen, wie das geht. Das heißt, es kommt krass auf den Fall drauf an. Mhm. Und wenn ein Chef draufkommt und sagt, ist doch eigentlich nur eine Tabelle und fertig. Das ist es halt nicht. Und deswegen glaube ich, ich verstehe den Druck von Unternehmen, die sagen, wir sind hier irgendwie eingeloggt und es ist nicht geil. Ja. Mhm. Und man muss sich immer gut überlegen, optimiert man erstmal vorher. Mhm. Mhm. Aber die Leute haben zu leichtfertig Tools eingekauft.
Und dann ist eine Buy-or-Build-Entscheidung. Ne? Also will ich jetzt da meine eh schon knappen Ressourcen in der Company drauf einsetzen, ne? Mir meine eigenen internen Tools zu bauen, die auch noch super komplex werden? Oder nutze ich da Lösungen, die sich profiliert haben?
Aber wenn deine Leute anfangen, sich aus den Tools was rauszuladen und sich selber Excel-Tabellen hinbauen oder sagen, ich brauche ein Dashboard, dann merkst du, und dann würde ich das eher so machen wie Gründer, die dann sagen, scheiß drauf, schick mir das in einer E-Mail, sodass ich es sehen kann. Oder benutze es halt per Excel, wo ich immer gesagt habe, das ist doch nicht geil. Aber mittlerweile kann ich die verstehen, weil die sagen, das interessiert mich nicht, ich will die Zahl. Und da muss man sich in der Firma an die eigene Nase fassen. Also wenn es viele Tabellen gibt und die Phasen hatten wir auch und haben wir auch immer mal wieder, wo Leute sich dann aus den Datenbanken das rausziehen, um nochmal was anzugucken. Sage ich, will ich das nicht aus Datenschutzgründen, ich will das da haben und fertig. Weil ich dann kontrollieren kann, welche Einträge werden gelöscht und so weiter. Und B will ich es nicht haben, weil es ist nicht transparent. Also es gibt ja ganz viele Gründe für. Aber das ist ein guter Indikator, um aufzuräumen. Und das Build wird deutlich günstiger werden. Das wirst du sehen dieses Jahr. Da wird richtig was passieren. Und das macht Datenbanken nicht einfacher, aber der Frontend-Code und das Verständnis dafür, das wird sich dieses Jahr massiv verschieben.
Spannend. Ja. Ich glaube, ich habe gerade einen meiner Lieblings-Newsletter offen, ich habe noch nicht die Mail gelesen, aber die Headline war ziemlich schlagwortartig. Why anyone can have an own AI CRM system by now. Wenn man sich damit auskennt, vermutlich schon.
Ja. Ich baue dir das auch zum Zeigen, baue ich dir das relativ schnell nach. Gib mir einen Nachmittag und dann steht das Ding. Ja. Die Herausforderung ist zwischen Demo und Production. Ja. Das ist der Unterschied. Also ich habe eines der SaaS-Applikationen, die ich gebaut habe, ist ein Tool, das auch mehrere Kunden von uns brauchen für das Thema, wie konservierst du Wissen im Unternehmen, was zwischen den Zeilen hängt? Was machst du damit? Und ich kombiniere Voice AI und eine REC-Datenbank, die das miteinander zusammenbringt, um halt auch Gespräche zu führen und so weiter. Relativ komplex, auch zum Laufen gebracht. Und dann kommt auf einmal ein Punkt, wo du merkst, so shit, warum hängt das jetzt? Und ja, das liegt dann am Backend, wenn dann halt auf einmal hunderte oder tausende Leute auf etwas drauf zugreifen. Das ist halt ein ganz anderes Thema als vorher. Ja. Und da brauchst du Profis dann auch. Und das macht aber auch Spaß. Also es ist auch wirklich cool zu sehen, da wirklich hinter die Kulissen zu gucken. Und ich kann auch Chefs nur motivieren, mal einmal mehr ChatGPT zu nutzen und sagen, erklär mir mal, was das heißt. Wie bei Sendung mit der Maus. Um es besser zu verstehen. Und da nicht so Blackbox-mäßig zu sagen, oh, die machen da Voodoo bei uns im Keller. Machen die halt nicht. Die machen gutes Engineering.
Und wie seid ihr selbst da aufgestellt? Also nutzt ihr dann ein eigenes CRM oder nutzt ihr einen der großen Marktteilnehmer?
Ja, wie gesagt, also wir haben Copper CRM mit Google sehr eng. Also bei uns ist der absolute Kern ist Google. Wir arbeiten aber auch eng mit dem Team von Slack zum Beispiel, die ja nun ein Layer dazwischen sind. Aber wir haben eben, ich habe Salesforce damals als eben nicht schlank genug gesehen und ich wollte ein mehr opinionated Tool haben. Bei CRM würde ich jetzt aber die Frage stellen, tatsächlich bei uns, vermutlich bauen wir es dies ja selbst, krass, höchstwahrscheinlich. Aber Google ist der Kern, auf den wir aufbauen. Und dann setzen wir alles andere davor. Wir arbeiten aber auch schon von Tag 1 mit Personio, auch lange Zeit Kunde. Die sind einfach mittlerweile so groß geworden, dass die auch selber ganz viel machen, aber die haben wir begleitet, da waren das 30 Leute und haben deren Google-Stack intern aufgebaut und die auch mit begleitet. Das ist somit das wichtigste Tool. Die ganzen KI-Bots, muss ich sagen, wir haben viel ChatGPT Enterprise von Anfang an gehabt. Claude, weil wir natürlich jetzt super viele KI-Rollouts machen und wir haben extrem viele Microsoft-Kunden, das heißt, wir haben viel M365 auf Kundenseite laufen und betreuen da auch die Accounts Und dann gibt es noch diesen ganzen unsichtbaren Tech-Layer mit Keeper, Okta, Jamf, also was so im Hintergrund läuft, ja, was man nicht sieht, und einfach dafür sorgt, dass auf magische Art und Weise die Rechner immer gehen. Die gibt es dann auch noch. Aber wenn du mich fragen würdest, mein Liebstes ist momentan wirklich Frontend Slack, ja, gepaart mit der Google-Integration und dann durch Cloud Code in der Lage zu sein, die Tools miteinander zu verbinden. Das ist schon outstanding gut. Also ich brauche mittlerweile nur noch im Slack-Channel sagen, hier, buch mir eine Stunde Podcast-Aufnahme und dann ist das Ding im Hintergrund gebucht und ich muss dann kein Tool mehr reingehen und mich durchklicken.
Das ist verrückt. Das ist auch unglaublich lean dann im Endeffekt aufgestellt.
So siehst wie man mit Menschen halt auch arbeiten würde, ja.
Siehst du da eine, sag ich jetzt mal, ein Risiko für den SaaS-Markt als Ganzes?
Soweit würde ich nicht gehen, weil, schau mal, der SaaS-Markt, der ist, also ich würde mal sagen, nur Jensen Huang könnte wahrscheinlich noch mehr Marge machen mit seinem Zeugs als die SaaS-Unternehmen. Aber die haben jahrelang 80-90% Marge, kein Problem. Was für ein krasses Geschäftsmodell. So, die KI-Firmen, die gerade viel Geld verdienen, da reden wir von einer EBIT-Marge von 30-40%, wenn überhaupt. Ja, Anthropic hat jetzt gerade die Zahlen rausgegeben. So irgendwo dazwischen. Das heißt, das KI-Zeug ist so scheiße teuer, dass sie sagen, boah, ne? So. Ich finde es gut, dass sich alle jetzt immer wieder überlegen müssen, wie dreht sich das? Das sorgt für enorm viel Möglichkeiten, was zu machen. Und es wurde früher auch schon viel Geld mit Software verdient, aber SaaS war wirklich filthy. Und ich finde es okay, wenn sich da was dreht. Dass die deswegen wegfallen, nein. Die haben zu gute Leute, da wird gebaut, gemacht, getan. Aber ich glaube, wir werden eine Phase sehen, wo du mehr One-Man, One-Woman-Shows hast.
Ja.
Und ich motiviere auch meine eigenen Kinder und auch deren Freunde, Mädels wie Jungs, die Grundschule Ende, Anfang weiter für eine Schule, sage ich, ey, die Basics zeige ich euch und dann graft ihr euch selber rein und die bauen, also meine Kids bauen selber ihre Spiele zum Beispiel und zocken oder meine Tochter hat eine Idee für eine App. So, und natürlich lasse ich die nicht einfach in den App Store deployen, da bin ich nicht verrückt, aber sie hat wirklich gute Ideen und ich glaube, die Generation wird näher dran sein zu sagen, du, ganz ehrlich, dann baue ich es mir gerade.
Und das ist halt auch so super spannend, ne? Weil das ist, glaube ich, gerade der krasse Unterschied zu, jetzt würde ich mal sagen, noch der Generation von vor 10 Jahren. Da war halt immer, die Ideen waren ja da, aber da musstest du rumrennen und erstmal jemanden suchen, der dir das programmieren kann. Und das waren immer die Leute, die sehr knapp am Markt sind, heute eben nicht.
Und die Hemmschwelle ist trotzdem noch bei den Leuten da. Also ich kann wirklich nur sagen, und dann sitzen die ja vor und dann funktioniert die Installation nicht und sagen, jetzt keine Zeit mehr. Und nehmt euch ein einfaches Thema und das kann sein, keine Ahnung, du willst deine eigene Event- oder Hochzeits-App bauen, anstatt einfach nur eine Website, um dann zu lernen, wie Domain und die App und alles zusammenhängt. Und durch einen Chatbot an der Seite kann man sich alles so schnell erklären lassen. Und da muss man nur aufpassen, wenn man jetzt nicht die Passwörter irgendwo reinlädt, aber das lässt man sich auch erklären. Und dann beginnt man Schritt für Schritt daran. Und das hebt dann irgendwann ab. Also das wird einen Unterschied machen. Werden deswegen SaaS-Companies wegfallen? Nee, die haben zu viel Geld verdient, die haben auch zu viel Kohle. Aber die werden under pressure sein, was zu liefern. Und das ist gut so.
Ja, super spannend. Ja, das war ein kleiner Exkurs von meiner eigentlichen Frage, die sich ja auf euren Funnel so ein Stück weit bezieht. Aber das hat mich jetzt auch einfach interessiert, wie da deine Meinung dazu ist.
Und ganz ehrlich, ich würde glaube, also vermutlich, wenn du mich jetzt nochmal in einem Jahr interviewst, werden wir, ich habe mehr Ideen, Sachen bei uns nachzubauen und abzulösen, das mache ich auch gerade, deutlich mehr als in den letzten 10 Jahren und nehme gerade als Chef selbst das ganze Software-Stack einmal unter die Lupe. Klar, wir
haben ist auch ein großer Kostenfaktor, ne?
Ja, wir haben natürlich ein teures Stack, also wir geben viel Geld aus pro Kopf, weil von uns wird es halt auch erwartet, dass wir alles kennen und können und können wir auch. Und trotzdem pushe ich meine Leute natürlich nach vorne. Das heißt, die sind immer die Ersten an den Tools dran. Ne? Also und erkläre auch, wozu. Und ich sehe jetzt gerade, wir werden ein paar dieser Tools safe ablösen, auf jeden Fall. Und ich glaube, es wird mehr diese Headless-IT geben. Also Headless heißt dann in dem Fall, du hast eben ein Slack und im Hintergrund läuft dann das CRM, sodass du sagst, kennen wir den Kunden sowieso. Und du kriegst quasi die Auswertung. Es ist so spannend, weil du, um ein gutes Produkt zu bauen, um zu dem Spruch von Steve Jobs zurückzukommen, mach den Button so geil, dass die Leute ihn ablecken wollen. Ein gutes Produkt ist eben mehr als nur die Datenbank dahinter. Es gibt ein tolles YouTube-Video, warum Notion irgendwie 250 Stunden auf einen Button verwendet. Da erklären die Produktmanager von Notion Mail, die aufgekauft wurden, warum ein bestimmter Bereich, die Safe Zone, um einen Button herum immer noch klickbar ist. Mhm. Da denkt ja keiner drüber nach. Mhm. Ja, du klickst mal mit der Maus drauf und triffst den Button nicht exakt. Ja, nimm mal eine deutsche Software, gute deutsche Software, klickt ja nur der Button. Ja. So. Und so Kleinigkeiten, wenn du da keinen Bock drauf hast, dann ist das nicht der richtige Markt. Aber wenn du sagst, boah, wie faszinierend, dass da jemand sich Gedanken drüber macht, ja, dann ist das die größte Opportunity, die es seit 20 Jahren gibt. Mhm. Und deswegen sind auch so viele junge Leute da drin, weil es eben nicht ein Closed Shop ist, wie beispielsweise im ganzen Halbleiterbereich. Das ist alles geschlossen. Da kannst du kaum was machen. Das ist hier alles offen. Es ist auf GitHub, es ist auf Hugging Face, es ist offen. Das ist das Krasse.
Thema Buttons. Mein Button hier muss ich gar nicht so oft benutzen, weil
ich habe mir Mühe gemacht, es immer zu erklären.
Weil du auch schon die ganze Zeit.
Ich mache eine Folge mit Oscar zusammen und dann können wir gegenseitig abnerden und dann geht das hier.
Aber hallo, die müsst ihr dann dreimal durchs Team einmal zum Übersetzen geben lassen. Genau, ich stelle mir gerade so die Frage, wenn Leads bei euch reinkommen über deine Content-Angebote etc. pp., habt ihr dann auch sowas wie, klassische SaaS-Unternehmen würden es jetzt sowas wie Nurturing-Strecken nennen? Also es werden dann weiterführende Informationen, die Leads sozusagen bespielt, sie weiter im Endeffekt qualifiziert, sie sozusagen näher an euch rangeführt. Macht ihr das konkret auch?
Also wäre bestimmt alles super und mein Head of Commercial sagt auch, müssen wir alles machen. Ja. Haben wir bisher eher aus den Gründen, dass wir so viele Anfragen haben, dass wir die Zeit dann gar nicht dafür haben.
Ja.
Und weil mir persönlich auch das Nurturing auf persönlicher Ebene wichtig ist, dass ich sage, Mensch, wir meinen es echt mit ernst mit den Leuten. Das heißt, wer sich jetzt ein teures Training nicht bei uns leisten kann oder so ein Pro-Kurs, die sind ja nicht ganz günstig, oder ein Migration, hat trotzdem die YouTube-Videos, die sind for free, kann trotzdem Fragen stellen, wir sind immer da, kann er auf die Kanäle gehen. Das heißt, das ist für mich die Art von, ich nenne es nicht Nurturing, sondern Relationship Building, die wir halt sehr ehrlich meinen, weswegen ich das auch nie so gepusht habe.
Ja.
Und ich bin selber so Typ, ich habe einen sehr guten Bullshit-Detektor, so, weil ich merke, jemand will was Gutes oder Schlechtes. Und ich möchte, dass wir da auch mit unseren Partnern und Anfragenden gleich umgehen. Und damit haben wir echt gute Erfahrungen, weil natürlich viele Leute, die jetzt sagen, boah, ich habe die Kohle zwar nicht für mich, trotzdem sagen, ich kenne aber jemanden und ich würde es empfehlen oder so. Und das ist für mich das langfristige Spiel, was ich auch immer schon gespielt habe. Deswegen habe ich auch nicht nach YouTube-Video 10 aufgehört mit irgendwie 100 Aufrufen, sondern gesagt, ich mache das weiter.
Ja, okay.
So, also technisch wäre das easy abzubilden.
Ja.
Was wäre aber ein gutes Nurturing-Produkt? Da muss mehr Grips rein, als die meisten Firmen das machen. Weißt du, einfach nur ein Follow-up zu bekommen, was super neutral ist. Hey, sorry, wir sind im Jahr 2026, dann lass dir was Besseres einfallen. Also dann erwarte ich, dass auf so eine Anfrage, die ich irgendwo reinstelle, 6 Agents mich durchforstet haben. Von mir findest du jeden Scheiß und ich wirklich eine gute Rückmeldung bekomme. Dann bin ich dabei. Aber
Thema,
da gibt es weniger.
Thema Personalisierung und das ist dann auch wirklich.
Dann wirklich. Und ganz ehrlich, dann sagen, oh, Datenschutz, Leute, vergesst es, ihr gebt eure Daten überall links, rechts, ganz ehrlich, das muss so.
Ja.
Und ich sage dann ja manchmal, ja, ich opte in, bitte, such was. Und dann kommt da so eine Standardanfrage, weil die Leute den Gratis-Account von ChatGPT benutzen und das schlechteste Modell, dann sage ich so, ganz ehrlich, die 50 Cent in API-Kosten, die hätte man auch investieren können.
Ja, spannend. Das heißt, es spielt eigentlich für euch gar nicht so eine große Rolle. Das ist geht sehr viel über den persönlichen Austausch und das wohl auch mit Erfolg auf jeden Fall.
Und ich würde sagen, den haben wir trotzdem gut im Griff durch die Tools, die den zusammenhalten. Das schon. Ne? Also das ist auch so ein versteckter Layer, der weißt du, warum weiß Christiane, die bei uns das Office managt, wer ist? Weil sie halt die Möglichkeit hat, auch zu fragen und das zu sehen.
Ja.
Und weil das wichtig ist. Und wir machen keinen Unterschied zwischen Werkstudis und Seniorberatern. Da behandeln wir intern alle gleich, bringen dieselben Compliance-Regeln bei, bringen dieselben Vertraulichkeitsregeln bei, trainieren dieselben Geschichten. Und dadurch hast du quasi dieses Nurturing auf Relationship-Ebene, aber eben sehr strukturiert, aber immer klar mit People first. Es ist ein Menschenbusiness und das wird auch nicht weggehen. KI hin, KI her. Wenn du von Mensch zu Mensch was machst, so wie wir persönlich die Sache aufnehmen, ist halt ein Unterschied.
Das ist schon noch eine komplexe Sache, da die ganze Kommunikation irgendwo zu streamlinen, oder?
Nö, wenn es am Ende, guck mal, deine Anfrage kommt rein per WhatsApp zum Beispiel und wird angereichert durch eine KI, die Zugriff hat auf eine interne Datenbank tatsächlich, sodass auch nichts irgendwie nach draußen geht und so weiter. Gibt ja auch lokale Modelle. Mhm. Und dann wird deine Message zusammengefasst. Mhm. So, da steht, ne, hier, das war die Anfrage darum und das wäre wichtig. Mhm. Und ich kann zum Beispiel, wir machen ja mit euch auch einen Podcast, und wenn ihr sagt, hey, wir hätten einen Werbepartner, ich drücke dann auf den Knopf, wenn euer Briefing kommt, weil ihr schickt das immer per PDF und ich so, Leute, ey, wir haben das Jahr 2026, sieht zwar schön aus, aber es ist wirklich furchtbar. Und ich drücke dann einfach in Slack auf den Knopf und es kommt, musst du mal das Team fragen, das fertige Briefing in meinem Stil im Slack-Post raus. Das ist dann überhaupt nicht komplex, sondern das ist das Produkterlebnis am Ende. Ja. Das meine ich mit einem gutes Produktdesign. Das heißt, du machst es für die Userinnen und User super simpel und überlegst dir dahinter, wie gehst du damit um. Da kann KI natürlich das Datenchaos nicht bereinigen, aber wenn du dir ein paar Gedanken vorher gemacht hast, mit wo ist welcher Prompt drin, habe ich die REC-Datenbank, dann kriegst du das gut zusammen.
Okay. Springen wir mal noch einen Step weiter im Funnel. Kunde hat jetzt bei euch ein Projekt unterschrieben. Wie geht's denn da weiter? Wie sieht bei euch zum Beispiel ein erfolgreiches Kunden-Onboarding aus? Und welche Tools sind auch im Einsatz?
Google ist viel im Einsatz tatsächlich. Also es rollt dann ein quasi, also Opportunities gewonnen, da wird ein Projekt automatisch angelegt, Kunde angelegt, das passiert alles automatisch tatsächlich und auch die Ordner, die es braucht. Und ich bin jetzt gerade mit dem Team dabei, dass auch die Rechercheinhalte angelegt werden. Das heißt, du kannst mit Claude Code dann dafür sorgen, dass tatsächlich schon quasi bis zum Termin klar ist, wann muss was passieren, welche Interviews müssen geführt werden. Wir arbeiten mit Frameworks. Also wenn es um Collaboration geht, nennt sich das CPM, Collaboration Performance Map, ist ein Framework, oder AIM bei den KI-Projekten, AI Integration Map. Warum? Weil du bei dem Framework dafür sorgen kannst, dass du eine Struktur hältst, aber genug Flexibilität hast. Weil ihr seid ein anderer Kunde als, weiß ich nicht, Fielmann oder Otto. Ja. Und das gibt dann die Möglichkeit zu sagen, das Projektteam hat immer noch Raum zu sagen, wir machen es aber so oder anders. Aber du hast so einen Rahmen, der angelegt ist und der pusht das alles nach vorne. Also dadurch ist klar, hey, die ätzenden Sachen sind erledigt. So, weißt du, dieses, du musst den SAP, du musst die Dunstnummer anlegen. So. Also alles, was ätzend ist. Onboarding mit dem Kunden selber sind meistens Interviews. Da kannst du mittlerweile natürlich super viel mit Transkription arbeiten. Das hat wahnsinnig viel geändert. Da sage ich immer den Leuten, Vorsicht, Vorsicht, Transkription ist nicht Datenschutzthema, sondern Strafrechtthema. Du musst in Deutschland immer fragen, darf ich eine Aufnahme machen? Und dann natürlich gut damit umgehen. Und du brauchst für ein gutes Transkript nicht unbedingt die Cloud. Wenn jemand sagt, das ist alles super vertraulich, weil es gibt KI-Tools, die auf dem Rechner laufen, ist auch nicht so schwer.
Was ist dein Favoriten?
Für Offline?
Für Transkript denn im Allgemeinen?
Brauchen wir gar nicht, weil also wir haben die Google-Sachen sind eingebaut. Ja. Und wenn es halt super vertraulich ist, kannst du die Whisper-Modelle von OpenAI lokal nutzen, zum Beispiel mit Mac Whisper, dann verlässt es den Rechner nicht. Und wenn du dann ein Large Language Model brauchst, lokal, dann nimmst du einfach LM Studio, das ist der hostet das Modell und dann lädst du dir beispielsweise das Open Source Modell von OpenAI, das heißt OSS GPT-2, irgendwie sowas. Das ist kein großes Modell, das hat so 20 Milliarden Parameter, aber es ist völlig ausreichend, um nachher ein Transkript zusammenzufassen, wenn es halt, keine Ahnung, super vertraulich ist. Ansonsten ist es, also ich erwarte, dass das jeder Kunde hat das mittlerweile eingebaut, egal ob bei Google oder bei Microsoft, da braucht man eigentlich gar nichts. Ne? Deswegen war ich auch mal so vorsichtig mit Transkriptions-Startups. Ich sage immer, ich habe so eine Regel, never start a company that OpenAI will kill within a week. weil dort, wo viele Tokens verbraucht werden, glaube ich, wird Sam Altman nach und nach jedes Geschäftsmodell sich schnappen. Ja. So wie Amazon halt. Ja, und dann bist du eigentlich im Projektbusiness. Das heißt, da ist natürlich viel klassischer Austausch Mensch zu Mensch. Ja. Und der bleibt auch. Ja. Also Work is messy, sagen wir auch. Das heißt, gute Projektmanager verstehen, dass kein Tool dir das löst, sondern das ist eine Form von Proaktivität und guter Kommunikation. Und ich weiß, dass Philipp bei euch viel E-Mail-Training macht immer. Und bei uns ist es dann eher so Slack und asynchrones Arbeiten-Training. Das machen wir viel. Und dieses Jahr sind wir jetzt gerade dran, ganz aktuell. Ich habe jetzt unseren Leuten gezeigt, wie Tools wie Claude Code nicht nur Code können, sondern dir ganze Projektartefakte erstellen. Das heißt, dass kein Kunde mehr Geld dafür bezahlen muss, dass eine PowerPoint entsteht, sondern Artefakt ist etwas, du willst am Ende ein Ergebnis, Dokument oder Präsentation. Und wenn man verstanden hat, dass ein Tool, das Code erstellen kann, jede digitale Form von Ergebnis erstellt werden kann, dann ist es wirklich limitless an Möglichkeiten. Das heißt, du drückst auf den Knopf und sagst, hier sind die 100 Reviews, die gehen jetzt in die Strategie, in den Strategie-Agent, die Strategie-Agent-Challenge nochmal, du guckst sie dir an und daraus entsteht die Ergebnispräsentation. Dann ist deine Hauptaufgabe, diese Agents inhaltlich zu kontrollieren.
Ja.
Und auch als erfahrener Berater zu wissen, ja, das ist ein guter Plan oder nicht. Und zu wissen, an welchen Stellen musst du selber reinarbeiten.
Ja.
Das ist schon turboschnell dann.
Ja, ja. Reviews ist ein gutes Stichwort. Ich habe auch bei euch gesehen, ihr arbeitet auch sehr viel mit Referenzen, Case Studies. Welche Rolle, würdest du sagen, spielt das bei euch? Und wie habt ihr da die Workflows, solche Referenzen und Cases schnell zu erstellen?
Jetzt würde mein Head of Commercial wieder sagen, alles viel zu langsam. Weil wir halt zu wenig Zeit haben, machen wir das viel zu wenig. Das heißt, ich rede mal davon. Wir haben in den letzten 2 Jahren 120 KI-Projekte gemacht.
Ja.
Irgendwie sowas.
Mhm.
Also ich habe jetzt irgendwie jüngst die Zahl im Dezember gesehen und dachte so, wow, holy smokes.
Wie viele Leute seid ihr, wenn ich fragen darf?
Knapp 30.
Ja.
Und es wäre so wertvoll, gar nicht im Sinne von Marketing, sondern das will ich mit ihm jetzt auch besprechen, es wäre noch wertvoller zu sagen, was können wir aus diesen Cases teilen?
Ja.
Das ist wertvoll. Weißt du, wenn Leute sagen, kann ich mir nicht leisten, könntest du trotzdem was Krasses teilen. Und du könntest ohne Probleme auch hier wieder einen Claude Code oder einen Deep Research Agent. ChatGPT hat Deep Research, Gemini hat Deep Research.
Mhm.
Die meisten Menschen haben nicht verstanden, dass der nicht nur recherchieren kann, sondern der erstellt ja am Ende einen PDF-Report.
Genau.
Das bedeutet, irgendwo in diesem Agent-Prompt steht drin und jetzt generierst du aus dem, was du gemacht hast, einen PDF-Report. Bedeutet, du kannst dem auch sagen, pass mal auf, vergiss mal die Internetrecherche. Hier sind die 6 Dokumente aus meinem Interviews.
Mhm.
Ich möchte, dass du daraus ein Dokument generierst mit der Überschrift, der Überschrift, der Überschrift. Und du durchdenkst das sauber und überlegst, welchen Teil nicht einfach nur zusammenziehen. Und dann arbeitet dieser Agent, statt eine halbe Stunde im Internet zu recherchieren, daran, dein Ergebnispapier zu erstellen.
Mhm.
Das ist so, wenn du die Natur der Technologie verstanden hast, dann hast du für, weiß ich nicht, so ein Deep Research Agent kostet zwischen 50 Cent und 2 Euro, hast für 2 Euro ein Paper fertig.
Ja.
Und sowas will ich auch unseren Kunden nicht mehr in Rechnung stellen. Das machen wir nicht.
Ja.
Das ist einfach not okay. Was wir machen ist, wir kontrollieren dann, wo hast du dann AI-Slop da drin.
Ja.
Aber wenn du so mit KI arbeitest,
hast
du den kaum.
Ja, das stimmt.
Das ist ein Riesenunterschied. Das ist nicht, hey ChatGPT, mach mir mal eine Agenda für mein Vorstandsmeeting. So.
Da sind wir zum Beispiel noch nicht, aber was wir jetzt gemacht haben, ist beispielsweise einen Workflow zu bauen, der halt direkt das Interview, das wir mit dem Kunden zu der Case Study führen, einfach das Transkript nimmt und in einen wunderbaren, ja, sauberen, wie ein Case Study eben aufbaut und dann ist das auch schon zu 90%.
Also wenn du jetzt mal ein bisschen abnerden willst, ja, so, also der Controller, ja, diese App, die ich gebaut habe, die Middleware im Prinzip in Slack, was auch Oscar besprochen hat, enthält ja genau sowas, ne? Du machst das Transkript, der macht die Schritte dazwischen. Und wenn man einmal gesehen hat, wie so ein Workflow-Tool wie Zapier oder NetN funktioniert, siehst du, okay, das Transkript geht jetzt an die erste KI, die fasst das zusammen. Die zweite hat gelernt, wie schreibt OMR diese Reports. Die dritte macht so, die nächste verschickt die Mail. Dann hast du verstanden, da steht ja relativ viel drin. Und mein Gedanke ging einen Schritt weiter. Ich habe gedacht, warte mal, wenn du davon 100 bis 200 solcher Flows hast, die wir haben, 200 nicht, aber so Richtung 100, und du willst, weil Google heute schreibt, wir schalten jetzt dieses Modell ab, das in allen 100 Flows ändern. Dann müsstest du händisch dich da durchklicken. Das ist wie früher, wenn jemand in einer Excel-Tabelle überall einzelne Formeln reingeschrieben hat und dann muss sich jemand durchklicken und es lesen. Und was ich dann gebaut habe, ist, dass du im Prinzip vorne die Formel ändern kannst und überall ändert sich das durch. Deswegen habe ich diese visuellen Flows geskippt und gesagt, ich mache das im Code. Der baut dir das und du schreibst oben rein und jetzt ändere mir den Prompt für das Transkript, weil neuerdings schreibt OMR das so. Und dann geht er her und macht das in der Architektur in jedem Punkt. Und das nennt man Layered Prompt System.
Ja.
Das heißt, da wird es dann halt echt interessant, weil du richtig Geschwindigkeit drauf bekommst, wenn du Sachen adaptieren willst in deiner Architektur.
Ja.
Deswegen ist es so spannend zu verstehen, nicht einfach nur, oh geil, das kommt bei raus, sondern was passiert da?
Ja, super.
Das Finale. Quickfire Questions.
Ich glaube, jetzt habe ich einmal euren Funnel grob verstanden. Jetzt gehen wir über in der Kategorie, die bei uns die Quickfire Questions heißt. Sprich, ich stelle dir Fragen und du beantwortest sie möglichst kurz.
Okay.
Da sollten wir in maximal 5 Minuten durch sein, würde ich sagen. Wir starten direkt durch. Bist du ready?
Mhm.
Also, wie viele Tools habt ihr bei Blackboat schätzungsweise im Einsatz?
50.
Das war sehr einfach.
Ja.
Okay, perfekt. Dann nichts.
Ist auch so. Also, weiß ich.
Perfekt. Alles sauber dokumentiert. Mhm. Ich breche meine eigenen Regeln, merkst du?
Ich habe gerade am Wochenende geprüft. 50 Tools.
Krass, okay. Was war dein letzter persönlicher Toolkauf?
API-Keys nachladen für Tokens bei Cloud Code.
Okay.
1500 Euro.
Okay. Na, das sollte aber dann noch ein paar Monate.
Nur für mich. Nur nee, für das dich. Reicht wahrscheinlich für 2 Wochen.
Okay, dann ballerst du ordentlich durch. Ja. Hand aufs Herz, welches gehypte Tool war mal ein richtiger Fehlkauf?
Scheiße, ich habe den Namen gerade nicht. Ich teste relativ regelmäßig Video-Editing-Tools, mhm. weil ich selber früher auch die Videos geschnitten mhm. habe. Und da gibt es regelmäßig viel Scheiß. Mhm. Ah, wie heißt denn das? Ich habe eins getestet, wo ich bin wieder zurück und war so, und das ist Shit. Also okay. In der Kategorie.
In der Kategorie Video-Editing, okay. Ähnliche Frage, aber nicht ganz. Welches Tool, das da als Branchenstandard gilt, findest du persönlich sehr überbewertet?
Alles, was behauptet, alles zu können. Mhm. Also da gibt es einige, mhm. Halte ich für zu überbewertet.
Mhm. Okay. Ja,
also wenn es zu pauschal gesagt wird, ist kein Problem, wir haben, und egal, wir haben Microsoft, Google, SAP mhm. und so weiter, alle sind nur Tools. Mhm. Und da appelliere ich an unsere Partner, also Microsoft und Google sind alles unsere Partner und ich liebe unsere Partner, mhm. aber sich für selbstverständlich zu nehmen, sage ich ganz klar, no. Don't do it.
Ja, ist auch eine sehr diplomatische Antwort auf jeden
Fall. Ist aber auch, also muss man auch. Ich glaube, diese Bescheidenheit ist jetzt, wird sie wichtig.
Okay.
Die müssen geilen Scheiß zeigen.
Okay. Thema geiler Scheiß. Welches Tool, von dem wahrscheinlich noch nie jemand gehört hat, ist für dich so ein absoluter Gamechanger und ein richtiger Geheimtipp?
Geheimtipp? Es ist kein Geheimtipp mehr, aber es gibt den Trend gerade, dass Coding und KI-Anbieter ins Terminal gehen. Mhm. Cloud Code, Gemini CLI, Codex CLI und jetzt seit heute Morgen Cursor mit Agent CLI. Und ich beobachte diesen Trend als sehr interessant, weil das Terminal am Rechner verbraucht kaum Kappa. Mhm. Und da gibt's, das nennt sich Auto Cloud, hatte ich jetzt gerade über den Podcast erfahren. Mhm. Und dieser Auto Cloud mhm. steuert dir deine Cloud Terminal Instanzen, jetzt im speziellen Fall auf Cloud, als quasi Dashboard. Mhm. Wenn du wie ich als Freak mit 5, 6 Instanzen mhm. arbeitest, willst du es visuell sehen. Mhm. Achtung, kann teuer werden. Mhm. Ist aber für mich die Zukunft von jedweder Form von Projektarbeit, wo viele Agents im Einsatz sind. Das heißt, das Verständnis von, warum im Terminal, was kannst du damit machen? Und dann so eine grafische Oberfläche wie AutoCloud. Das ist gibt's for free auf GitHub. Ja. Ich glaube, AutoCloud heißt das. Guck ich gleich mal nach. Finde ich ziemlich geil. Habe ich erst durch den Podcast mit dem Matze von Hackerschool gelernt.
Spannend. Ich frage mich, ob ich den Buzzer bei CLI einmal buzzen sollte.
Das ist Command Line Interface. Das ist quasi, also, wie heißt denn das auf Deutsch richtig? Warte. Befehlszeile.
Ja.
Das ist quasi.
Die meisten, die nicht coden, die wissen, dass man eigentlich in so eine
das
Terminal,
schwarze Ding, sprich, das schwarze was Ding. Früher der ganze Computer war, ist das Terminal und das ist CLI, ja. Ja, das ist ein Buzzer, bei mir darfst du ganz oft drücken. Aber ich versuche es dir zu erklären.
Und noch eine letzte Quickfire-Question an den Creator in dir. Welches Tool macht deiner Meinung nach das beste Marketing für sich selbst?
Für sich selbst?
Ja.
Also du meinst, ohne dass es, dass die viel machen müssen?
Genau. Beziehungsweise, wer fällt dir am Markt als besonders kreativ, in welcher Form auch immer auf?
Habe ich 2 klare Meinungen.
Ja.
Cursor. Das Team von Cursor, weil die eigentlich in einem Bereich sind, der so unter Druck ist. Also ich vermute, da wird auch ein Zukauf dieses Jahr stattfinden von irgendeinem Großen für viel, viel Geld. Weil die eigentlich ein Gratis-Tool VS Code nachgebaut haben und mit Cursor ein wirklich sehr gutes Tool gebaut haben. Ich brauche es nicht, also ich benutze parallel Cursor und Cloud Code jeden Tag. Und Linear hat das geschafft in einem Markt, wo du denkst, so, es gibt so viele wie Jira und Co. Also es gibt da so viele Tools, aber die haben sich so viel Mühe gemacht, ihr Produkt so zu optimieren. Das fasziniert mich sehr, dass ein Team so weit reingibt. Ja. Die 2 würde ich sehen, ganz klar.
Die Gemeinsamkeit von den beiden ist wahrscheinlich, dass die auch eine super gut definierte Zielgruppe haben und für die halt ein exzellent gutes Produkt bauen. Also einmal für Developer und einmal für Product Manager.
Extrem opinionated. Ja. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass eben die Welt von, es wird mehr Developer-Rollen geben, als wir denken. Also wir verändern uns mehr. Und deswegen wird die Zielgruppe für diese Tools größer. Mhm. Ganz klar.
Ja.
Das heißt, du wirst mehr Firmen haben, die beiden brauchen. Mhm. Und das finde ich wiederum faszinierend, weil das hebelt dann nachher.
Also Cursor und Linear auf Long, auch wenn sie, glaube ich, nicht an der Börse sind. Sehr gut. Noch eine kleine Abschlussfrage. Die muss jetzt auch nicht den Toolbezug haben, sondern kann auch darüber hinausgehend. Aber welcher kleine Productivity-Hack rettet dir in dem vollgepackten Alltag oftmals den allerwertesten?
Ich bin mit Abstand der Schnellste an der Tastatur. Und wer mich schlägt, soll es mir beweisen, wie.
Ja.
Und wenn du die neue Mac-Version laufen hast auf deinem Mac, also macOS 26, kannst du über die Spotlight-Suche mit Command 1, 2, 3 oder einfach nur Tab, Zwischenablage, alles ansteuern. Und wenn ich Leute sehe, die denn da durch die Gegend sind, da bin ich wirklich schnell.
Das erinnert mich an diese YouTube-Videos, die dann von den Excel-Weltmeisterschaften und so weiter berichten.
Sowas. Ja, wir haben zum Beispiel super früh Whisper eingebaut in der Tastatur unserer Leute. Jetzt reden alle, kennst du Whisper Flow? Ich so, ach Alter, das läuft bei uns seit 3 Jahren.
Ja, ja.
Aber du musst den Leuten kulturell beibringen, dass du es okay ist, reinzuquasseln.
Ja.
Das war die viel größere Hürde. Aber ich kann in jeder App reinquasseln und natürlich, also bin super schnell.
Ja, das ist spannend, das hat mir Jens Polomski, der war hier auch als Gast, auch schon gezeigt und seitdem nutze ich es auch total gerne.
Ja, aber das wieder, ne? Du musst nicht das Produkt kaufen, kannst du, aber es ist die spannendste Zeit seit Dotcom-Start zu verstehen, wo was läuft, weil du es mitgestalten kannst. Das kommt nur alle, weiß ich nicht, 20 Jahre. Ich kann es nur sagen, es ist so spannend.
Und das ist doch ein perfektes Endwort für diesen Podcast. Ich habe eine Menge gelernt. Vielen lieben Dank. Das war ein total wilder Mix aus ganz Meta-Blick auf den Markt bis hin zu, was ihr ganz konkret nutzt. Also ich habe mitgenommen, auch hier habt ein super schmales Tech-Set ab 50 Tools. Du kannst sogar auf das Tool genau sagen, was ihr nutzt. Aber die Magie dahinter ist eigentlich eher der Layer, der sozusagen alles verbindet.
Ja.
Also das war auch bei euch diese Gemeinsamkeit. Viele Tools nutzt ihr nicht, aber ihr habt einen super smarten Weg gefunden, wie die gut miteinander einzusetzen sind und somit super viel auch über Slack laufen kann, super viel über Drive laufen kann und als Basis des Ganzen Cloud Code fügt irgendwie alles zusammen.
Wenn man das richtig macht, dann ist das das Ziel.
Super, vielen lieben Dank, dass du da warst, Christoph Magnussen.
Danke dir.
Super gefreut.